herzlich willkommen bei Flying Hearts – Business Meets Soul. Wie du dein Herzensbusiness erfolgreich in die Welt bringst. So schön, dass du da bist.
Wir freuen uns riesig, heute endlich mal wieder eine Podcast-Folge aufzunehmen. Ja. Und wir haben heute einen ganz wundervollen Gast und freuen uns riesig auf dieses Interview mit der lieben Renate. Renate, magst du dich einmal kurz vorstellen? Wer bist du? Vielleicht in ein paar Worten, ein paar Sätze zu dir.
Ja, mache ich gerne. Hallo, Christiane, Alexander. Wie toll, dass ich an eurem Podcast sein kann. Ich bin Renate, ich bin Psychologin und Business Coach und eigentlich bin ich leidenschaftliche Weltverbessererin. Das heißt, ich möchte Menschen dazu beitragen, ihr wirklich gutes Leben zu führen, weil ich einfach denke, so, wenn sie ein gutes Leben, gutes Business haben, dann strahlt das in die Welt aus und damit wird sozusagen ganz indirekt die Welt auch ein wenig verbessert.
Cool. Ich liebe das Wort Weltverbesserin.
Voll schön.
Absolut. Also mich hast du damit. Voll schön. Und vielleicht hört ihr schon, ihr Lieben, warum wir auch Renate heute in unserem Podcast haben und uns riesig freuen, weil das ein Thema ist, wofür wir auch super brennen. Und Voll. Wir glauben einfach, dass Renates Botschaft und das, was sie tut, total inspirieren kann. Und freuen uns deswegen sehr, das mit euch zu teilen. Renate, magst du mal erzählen, du sagtest ja, du bist Psychologin eigentlich. Das heißt, dein Weg, der fängt ja nicht direkt da an, wo du jetzt bist. Nee. Wie kamst du dazu, oder vielleicht in der Kurzfassung einmal überschlagen, wie du dazu kamst, Weltverbessererin zu werden und zu dem zu kommen, was du heute machst?
Also wenn ich ganz kurz zusammenfassen soll, ich glaube, was mich total immer fasziniert hat, sind zwei Sachen. Das einmal ist so das im philosophischen Sinne gute Leben. Und dazu gehört für mich natürlich auch Business. Also, dass das eine schöne Integration ist. Ich selber bin auf einer Tankstelle aufgewachsen. Ich kenne das sozusagen auf so einem Familienbetrieb, dass Leben und Arbeit so verwoben ist, dass es nicht getrennt ist im Sinne von Work-Life oder so. Und ich finde, dass es liegt hier in der eigenen Gestaltungsmacht, zu gucken, dass es gut ist, dass es letztendlich auch anderen dient und letztendlich mir selber auch Spaß macht. Und dann finde ich es allen gedient. Und das ist so, was mich eigentlich treibt. Also auch das Thema Resilienz, was macht Menschen stärker? Und diese beiden Aspekte treiben mich, ich sag mal, fast egal, was ich tue. Ich habe auch mal eine Zeit lang in der Onkologie gearbeitet, krebskranken Menschen, da geht es natürlich auch darum, wie will ich das Leben gestalten? Und da ist es nochmal deutlich mehr auf den Punkt gebracht, weil viele ja erleben, was wir ja eigentlich wissen, aber da nochmal ganz anders erleben, so, was ist, wenn das Leben jetzt plötzlich zu Ende geht, die nächsten Jahre? Habe ich denn so gelebt, wie ich wollte? Ja, da ist die Frage sozusagen nochmal wie durch so ein Brennglas, die eigentlich immer da sein, weil sie Teil von Menschsein ist. Und so hat es mich dazu geführt. Ich habe sowohl klinische als auch also Wirtschaftspsychologie studiert und habe eigentlich auch immer so in beiden Bereichen gearbeitet, sowohl in der Wirtschaft als Unternehmensberaterin, als auch im klinischen Bereich. Ich bin Gestalt- und Traumatherapeutin. Ich habe das immer irgendwie zweigleisig gehabt.
Wow, das ist halt auch irgendwie zwei krasse Welten, wenn man sich jetzt Onkologie vorstellt. Da wäre meine Frage eigentlich, ist das wirklich so? Also das ist ja so als Binsenweisheit, stell dir mal vor, du bist am Ende deines Lebens und dann hast du ein gutes Leben geführt oder nicht? Stellen sich die Menschen wirklich diese Frage?
Sie stellen sich im ersten Moment weniger die Frage, habe ich ein gutes Leben geführt, sondern sie stehen erstmal überhaupt vor dem Entsetzen, dass das Leben, was sie aufgeschoben haben, womöglich nicht mehr stattfindet. Also danach kommt erst die Frage, was mache ich denn jetzt mit dem Leben, was vor mir liegt, was mir womöglich noch geschenkt wird, was möglich ist, wie will ich das gestalten? Die Frage kommt erst danach. Aber erst ist das Entsetzen des Aufschiebens, so dieses, wenn das Haus erstmal abbezahlt ist, wenn die Kinder erstmal aus dem Haus sind, wenn dieses Projekt beendet ist, dann mache ich. Ja, und so wird Leben Jahr für Jahr aufgeschoben. Und wenn dann sowas zum Beispiel so eine Krankheit dazwischen kommt, dann wird so dieses Lebenskonzept im Grunde völlig durcheinander gerüttelt, weil es womöglich aufgrund der Erkrankung dieses, ach, in 10 Jahren mache ich mal, nicht mehr gibt. Und dann wird es zum Brennglas.
Ja.
Wow, also ich merke gerade, wie mich das total berührt, so allein die Vorstellung, weil tatsächlich kenne ich diese Wenn-Dann-Sätze natürlich auch wenn ich sehr bewusst bin, wer kennt sie nicht? Na, und ja, wie meine Frage, die mir so kam, ist, wie hast du das für dich erfahren? Das ist ja auch, ich meine, in so einem Feld zu arbeiten, ich stelle mir das sehr emotional vor. Wie war das für dich?
Es sind so zwei Sachen. Ich fand es gar nicht so schwierig, einerseits. Das Schwierigste war wirklich diese Frage, weil ich das Gefühl hatte, die Leute sind sehenden Auges gegen die Wand gefahren. Und weil mir ja das gute Leben, dieses auch letztendlich so carpe diem, nutze den Tag, weißt du, all diese Sachen, weil mir das so wichtig ist, war das sozusagen dann damit konfrontiert zu sein, dass so viele Menschen ihr Leben auf eine Art nicht genutzt sind oder plötzlich genutzt hatten und plötzlich bedauerten, es nicht getan zu haben. Das fand ich den schwierigsten Moment. Und natürlich ist man mit viel Ohnmacht konfrontiert in der Arbeit, ne, so auch, und die musste auch irgendwo hin. Und ich verrate jetzt mal was mir da geholfen hat, sind Bruce Willis Filme. Bruce Willis konnte immer.
Welche denn?
Ach, ich war Die Hard, was weiß ich so. Es war eigentlich egal. Weißt du, Bruce Willis war immer der Gute. Ja, dann konnte er über Autos zum Beispiel einfach voller, weil er dringend wohin musste, über 10 Autos rüberfahren und so weiter. Und also konnte im Grunde, ja, war er nie ohnmächtig. Und wenn er in eine Ohnmachtssituation kam, konnte er immer irgendetwas tun, um da rauszukommen. Nicht, dass ich sozusagen wie Bruce Willis sein wollte, aber das hat mir mental tatsächlich, gibt viele andere Sachen, aber es war eine der Sachen, wo ich sage, das hat mir echt geholfen, mit dieser Situation umzugehen, immer mit Bruce Willis anzugucken, weil der war der Held und am Ende sah ein Schießer Feinripp auch noch womöglich gut aus. Also.
Geil. Das ist ja das Thema Selbstwirksamkeit so ein Stück weit, ne? Und ich finde das genial, auch diese Brücke von Onkologie zu Bruce Willis irgendwie zu haben. Das ist natürlich in so einer Situation, wo mein Körper sich gegen mich wendet, ja auch extrem attackiert, diese Selbstwirksamkeit.
Ja, ganz genau.
Wie bist du da den Menschen entgegnet oder wie hast du die wieder in die Situation gebracht, da selbstwirksam zu sein?
Ja, das eine ist ja, um selbstwirksam zu sein, muss man erstmal sowas wie eine Standortbestimmung machen. Wo stehe ich überhaupt? Und das ist ehrlich gesagt im Leben oder im Business praktisch genau das Gleiche. Ne? Um mich entwickeln zu können, brauche ich eine Standortbestimmung. Und dann muss ich gucken, was für Ressourcen habe ich. Das sind Zeit, Geld, das sind mentale Ressourcen. Was weiß ich, meditiere ich zum Beispiel? Oder mache ich Yoga? Oder wie bin ich gut zu mir? Wie ist mein innerer Dialog mit mir? Das gilt sowohl für Privatpersonen als auch für Geschäftsleute übrigens. Also wie rede ich mit mir innerlich? Wenn ich zum Beispiel einen Fehler mache oder irgendwas nicht gut läuft, bin ich da liebevoll wohlwollend mit mir oder fange ich an, mich innerlich zu beschimpfen? Und all das hat natürlich dann Auswirkungen auf mein Handeln. Also das heißt, es ging wirklich erstmal, wo stehe ich, wie denke ich über mich, was ist mir wichtig im Leben, was davon kann ich vielleicht noch umsetzen, wie kann ich mich selber regulieren? Und da zählt natürlich auch, wie reguliere ich mich körperlich, ne? Wie tue ich mir Gutes am Ende? Und das ist natürlich Ernährung und all diese Sachen spielen da dann natürlich mit rein. Und das ist ein Teil von Selbstwirksamkeit. Und mir ist das total wichtig, dass Menschen Selbstwirksamkeit erleben, also Selbststeuerung auch. Und das kann man ja lernen.
Absolut. Und ich glaube, du hast eine wundervolle Brücke gerade geschlagen. Und zwar, ich glaube nämlich, dass das Thema Selbstwirksamkeit spielt eine Riesenrolle in jedem Lebensbereich. Aber eines der Bereiche, wo Menschen ihre Selbstwirksamkeit abgeben, ist oftmals eben der Beruf. Weil ich glaube, dass sie da denken, ich kann da nicht anders, ich muss Geld verdienen, ich gehe irgendwo hinein und bin dort Angestellter. Und ich fand das gerade so schön, diese Brücke eben, dass es das Thema Gesundheit und vielleicht Berufung sind die zwei Bereiche, wo ich glaube, dass wir am meisten Verantwortung abgeben und die anderen machen lassen, den Arzt machen lassen und uns da unterordnen.
Ja, also natürlich wollen wir Geld verdienen, ne? Wir müssen Miete bezahlen und so weiter. Das ist ja klar oder was auch immer wir mit dem Geld machen wollen. Und gleichermaßen denke ich auch, man ist nie festgenagelt. Ich hatte mal einen, der zur Beratung kam und zum Coaching kam, der sagte, er fühlt sich wie an seinen Schreibtisch gekettet. Also allein das Bild ist ja schon krass. Ja, so stell dir vor, du musst da jeden Tag hin und dich im Grunde freiwillig an diesen Schreibtisch ketten. Das ist natürlich heftig, ja. Und dann eben sich den Mut zu haben, und du brauchst Mut, dazu zu fragen, was will ich denn wirklich? Ja, das muss ja nicht immer bedeuten, hinterher weniger Geld zu verdienen oder so, aber erstmal zu sagen, was will ich denn wirklich? Was sind das? Ich hatte mal eine, die arbeitete in der Verwaltung und war grottenunglücklich mit ihrem Job und kam dann zum Coaching. Und am Ende, um es kurz zu machen, hat sie herausgefunden, die liebte so Pflanzen und war da auch gern draußen und so. Die ist nachher Expertin für Moose geworden. Und echt voll krass. Und ist unter anderem bei Island, überall, wo so Moose sind. Und die Pharmazie will nämlich sozusagen Moose sammeln, damit sie analysieren können, wie die wirken und so weiter. Weil man weiß, Moose sind bei bestimmten Krankheiten die Inhaltsstoffe sehr wirkungsvoll. Alles, was so mit Erkältung zum Beispiel zu tun hat, sind Moose echt super. Und das heißt, die ist sozusagen rumgegangen und hat Moosproben gesammelt, überall auf der Welt. war super glücklich. Ja, es ist also.
Ja. Es ist cool. Ich liebe solche Stories, weil es zeigt einfach, wenn wir uns trauen und uns öffnen, dem, was wirklich in uns ist, dann, wir können uns das manchmal, glaube ich, nicht vorstellen, dass du mit dem, was du liebst, Geld verdienen kannst. Und weil unser Kopf so oft nach dem Wie fragst, statt einfach erstmal zu gucken, was ist denn das Was? Und dann dem Leben vielleicht auch zu vertrauen, dass es auch ein Wie geben wird. Ne?
Voll. Und das wäre, glaube ich, meine Frage. Ich kenne das selbst von mir, als ich mir diese Frage gestellt habe, da war erstmal totale Blockade. Also ich konnte gar keine Antwort drauf geben. Ganz lange Zeit nicht. Keine Ahnung warum. Ich schätze mal, weil ich irgendwie da 35 Jahre lang abtrainiert wurde, die Frage überhaupt zu beantworten. Wie ist denn dein Ansatz, jemanden, der gar keine Antwort hat? Und ich kenne viele, die da gar keine Antwort drauf haben. Wie würdest denn du damit umgehen?
Na, ich arbeite ja so auf drei Ebenen, auf der kognitiven, spirituellen und emotionalen Ebene. Um es mal anders auszudrücken, es ist häufig so, dass ich erst für Leute auch manchmal einfach dazu ein Channeling mache. Und dann steigen wir ins Coaching ein und sagen, was sind deine Werte? Was ist etwas, was dich treibt? Und jeder Mensch hat so 7 bis 8 zentrale Werte, die relativ stabil bleiben im Leben. Man sagt so, die sind mit 7, 8 Jahren festgelegt. Man lebt sie natürlich in den unterschiedlichen Lebensphasen anders. Aber wenn dein Wert zum Beispiel Solidarität ist, dann wirst du das in gewisser Weise immer in irgendeiner Form dafür gesorgt haben, dass Solidarität stattfindet. Oder wenn dir Gerechtigkeit wichtig ist oder Freiheit, dann wirst du dein Leben durch unbewusste Mikroentscheidungen dahin gesteuert haben, im Idealfall. Wenn du dir deine Werte aber nicht bewusst bist und gegen deine Werte lebst, dann landest du daran, dass, was mal ein Kunde sagte, seit 15 Jahren hasse ich meinen Job. Ja, dann landest du da. Dann habe ich ihn erstmal gefragt, wie er das geschafft hat, 15 Jahre durchzuhalten. Und dann sagte er, er hat angefangen, alte Autos aufzukaufen und hat, Rolls-Royce aufbereitet von alles, die Ledersitze und so, und hatte nachher, glaube ich, 10 oder so davon in der Garage stehen. Das ist auch, also es geht erstmal darum, erkenne, wer du bist, was dich ausmacht. Und diese Frage stellen wir uns ja nicht. Wir sind ja eher, geh zur Schule, pass dich an, lern was Schönes, so, ne, studier womöglich oder was auch immer. Es ist viel ja auch von außen vorgegeben, was ja auch manchmal ganz einfach ist. Und da kann man sich reinfallen lassen. Und dann irgendwann, denke ich, kommt die Frage, ja, aber wer bin ich, was will ich eigentlich? Und das hat ja auch immer mit ein bisschen Selbsterkenntnis zu tun. Und dann kann ich von da gucken. Und ich mache immer, wovon träumst du? Ich lasse zum Beispiel Leute mehrere Lebensläufe schreiben. Also nicht so im Sinne von, welche Stellenanzeigen gucke ich mir an, wo passe ich rein, sondern ich lasse die, stell dir einfach mal, du kannst dir vorstellen, ich will Astronautin werden, ich will nach Frankreich auswandern, ich will in den Bergbau gehen, was auch immer. Also wirklich so auch unterschiedliche Lebensentwürfe, einfach mal auf dem Papier. Und dann finden wir darin, was sind die Gemeinsamkeiten. Und dann kommt mal wegen raus, Natur oder mit Menschen oder lehrend oder ach, was weiß ich. Und dann kommen sozusagen Muster raus. Und anhand der Muster, dann haben wir die Werte und die Muster und dann können wir darin schon viel klarer erkennen, wohin könnte das eigentlich gehen und fügen das dann so nach und nach zusammen.
Was für eine wunderschöne Arbeit. Ich liebe es. Voll schön. Und ich finde, eine Frage, die mir die ganze Zeit brennt ist, und ich bin super gespannt, was deine Antwort ist. Was glaubst du, was ist deine Meinung dazu, warum so viele Menschen eben verharren in einer Situation, in einem Job, der sie unglücklich macht und warum die nichts verändern?
Naja, das erste Wort, wenn du Leute selber fragen würdest, würden sie sagen Sicherheit. Also ein Job suggeriert, sage ich jetzt mal, ja, erstmal eine Sicherheit. Ich muss nicht dafür sorgen, dass die Arbeit auf meinen Schreibtisch kommt, die kommt schon irgendwie und ich muss es einfach nur abarbeiten, dafür kriege ich Geld. Das heißt, im Grunde stecke ich in der Zeit gegen Geldfalle. Ne, ich gebe meine Lebenszeit gegen ein bestimmtes Entgelt und dann mache ich irgendwas. Und das bietet einerseits Sicherheit. Ich muss mich nicht selbst drum kümmern. Ich muss mich, wenn ich selbstständig bin, mehr mit den Mechanismen des Marktes auseinandersetzen, all diese Sachen. Und es ist natürlich auch Gewohnheit. Ja, es sind, glaube ich, Sicherheit und Gewohnheit. Und viele Leute sagen, ja, es ist so bequem in der Komfortzone. Das ist auch gut. Wir brauchen auch eine Komfortzone. Und ich sage immer, wir verlassen die Komfortzone nicht, wenn wir etwas verändern, sondern wir dehnen sie aus. Weil psychologisch gesehen ist die Komfortzone zu verlassen wirklich unsinnig, weil dann würde die Person wirklich destabilisiert werden. Sondern es ist mehr, was haben wir da an Ressourcen, Möglichkeiten, an Ideen? Okay, wo an welcher Stelle kann ich mal versuchen, was anderes zu machen? Manchmal kann es ja erstmal sein, ich wäre gern Tischler oder so. Ja, mach doch mal ein Praktikum, nimm dir ein paar Tage frei, guck mal, ob du eine Woche irgendwo ein Praktikum machen kannst, spür dich da mal rein. Und da auch so auf kleine Entdeckungsreisen zu gehen, ohne dass man gleich die großen Schritte machen muss, sondern einfach mal so reinfühlen, zu sagen, ist das was? Und meistens ist es ja so, wenn es wirklich was ist, merkt man das ja auch ziemlich schnell, merken die Leute das ziemlich schnell. Und dann kann man eher strategischer überlegen, okay, was könnten denn Schritte sein? Kann man vielleicht mal irgendwann den Job verkürzen und dann da mehr einschränken? Es gibt ja viele Modelle.
Voll. Und wir hatten jetzt Anfang der Woche, letzte Woche einen schönen Workshop mit dem Titel Wie fange ich an? Im Grunde ist es ja bei vielen auch so, und da möchte ich dran anknüpfen, die wissen vielleicht eigentlich, in welche Richtung sie gehen wollen, aber sie gehen diesen ersten Schritt nicht. Was wäre denn da deine Erklärung zu oder ein Tipp, um diesen ersten Schritt zu gehen? Weil du sagst so einfach, ja, dann mach doch ein Praktikum, aber die Leute machen es ja nicht. Also ich mich eingeschlossen.
Naja, das ist, also jetzt spreche ich als Psychologe, dahinter steckt ja im Grunde Angst. Angst ist so, und Angst finde ich, und Angst kann manchmal behindernd sein, aber ich denke mal, Angst ist eigentlich ein kleiner Indikator, dass da ein Wachstumsimpuls möglich ist. Ja, es könnte ja sein, dass ich da hingehe und feststelle, ich will gar nicht Tischler werden. Ja, was mache ich denn dann? Also es könnte ja auch sein, dass das, was ich vorhabe, gar nicht das ist, was ich mir träume. Was mache ich dann? Und da sind wir wieder bei der Selbstwirksamkeit. So, habe ich festgestellt, nee, Tischler ist ja überhaupt nicht meins, Holz und so weiter. Ich möchte lieber mit Steinen arbeiten, nur mal um irgendwas jetzt zu nennen. Ja, und dann, ja gut, wunderbar, hast du den Weg ausprobiert, war es nicht, jetzt machst du eine Feinjustierung. Es ist eher Stein, dann gucken wir in die Richtung. Ja, vielleicht stellt sich raus, es ist Handwerk. Okay, ist doch schon mal eine Richtung und dann den Mut zu fassen. Und ich glaube, es macht auch immer Sinn, Umfeld zu haben, dass es in gewisser Weise zumindest, wo irgendjemand ist, der es mit unterstützt und sagt, go for it. Also mach's da einfach, probier's da einfach aus. Das Schlimmste, was passiert, ist, dass du versagst. Ja, und was ist dann? Und da kann man manchmal sich wunderbar sagen, wenn man sagt, oh, ich habe Angst zu versagen. Okay, was ist dann? Ja, dann lachen die Leute vielleicht über mich. Okay, und was ist dann? Bin ich irgendwie, habe ich mein Gesicht verloren. Okay, was ist dann? Und dann kann man so immer wieder fragen und irgendwann fangen die Leute meistens an zu lachen und sagen, ja, das wird ja alles gar nicht eintreten. Und dann ist die Angst überwunden und dann gehen die meisten los. Oder es ist gar nicht so sehr gewollt. Das kann ja auch sein. Es wäre mehr ein Schön, wenn es so wäre. Aber nicht, ich will das wirklich, weil dafür braucht es, und das ist so ein bisschen über den Rubikon zu gehen, das eine ist das Vorhaben, ich will das gern machen, auch das wäre nett, ein Praktikum zu machen, aber mit welcher Haltung will ich gehen, warum will ich das denn machen? Und wenn ich dieses Warum nicht wirklich weiß, dann gehe ich nicht los.
Ja, genau. Oh, super. Ich liebe diese Wenn-Dann, was ist dann Übung, die ist unglaublich. Du kannst einfach auch dich selbst entlarven, ne? Meistens dann, was da wirklich dahinter steckt. Ja.
Voll. Und ich finde es auch so schön, dieses, was du sagtest, dass die Intention vielleicht dann gar nicht so stark war. Und ich glaube, das ist, gerade wir Deutschen, sage ich mal, wir sind relativ schnell mit Meckern und Motzen beschäftigt, sind aber nicht bereit, was zu ändern. Und diese Haltung, finde ich, weiß ich nicht, ob das in der letzten Zeit stärker geworden ist. Auf jeden Fall ist es, aus meiner Sicht, treffe ich, und das ist jetzt vielleicht, weil es in mir liegt, Gesetz der Anziehung oder so, weiß ich nicht. Aber viele, die sagen, ich bin unzufrieden, aber ich tue nichts.
Ja. Ja, und ich find's schade, dass sie nichts tun. Ich bin ja eher eine Frau der Tat. Also ich lade eher immer ein, probier's doch mal, versuche es, weil das andere ist ja auch keine Lösung.
Voll. Absolut nicht. Und ich glaube, manchmal ist es aber auch dann, dass du, wenn du weißt, du bist oder wenn du es nicht schaffst, dann darfst du manchmal einen Impuls hören wie unseren oder du darfst dir Hilfe holen, jemand, der dich an die Hand nimmt. Weil wenn du in deinem Bezugsrahmen das nie gelernt hast, dann darfst du jemanden haben, der dich an die Hand nimmt. Das ist meine Meinung. Manchmal bin ich auch so blind, dass ich es einfach nicht sehen kann. Ne?
Mhm. Ja, und das ist ja, weißt du, wie immer, wenn du was Neues lernen willst, ich sag mal im Sport, daher kommt ja zum Beispiel der Begriff Coach, ja, ich will, was weiß ich, eine bessere Rückhand spielen oder will besser golfen können oder will mich auf eine Meisterschaft vorbereiten, dann hole ich mir natürlich einen Coach, weil der sozusagen ein anderes Mindset hat, einen anderen Gedankenrahmen, in den ich erst reinwachsen will. Also hole ich mir jemanden, der da schon ist oder der eine Idee hat, wie ich da hinkomme. Das ist, ich finde, es gehört, ist einfach letztendlich was Professionelles, sowohl fürs Private als fürs Business, wenn ich irgendwo reinwachse. Hinwachsen will, holt ja jemand, der sich da auskennt. Das ist wie jemand, der die Landkarte dafür hat.
Ja, absolut.
Voll. Und ich kenne jetzt viele, die das im Sport durchaus machen und wo das, die auch bereit sind, für einen Personal Coach oder Trainer entsprechend viel Geld auszugeben. Aber das tun sie meistens für sich, ihr Seelenheil oder ihr Glück irgendwie nicht.
Ja, das stimmt allerdings. Das ist eine Beobachtung, die ich auch mache. naja, wir sind eine Leistungsgesellschaft, ne? Und beim Sport kommt vielleicht nochmal raus, ich kann besser, kann besser Punkte machen oder was auch immer. Das zählt in diese Leistungsgeschichte vielleicht stärker mit ein. Und dieses Teil Selbstexploration, mir kann es besser gehen, ein besseres Leben, wie kann ich mich wohler mit dem fühlen, wo möchte ich leben, all diese Sachen, das Thema Wohlfühlen, was ja am Ende dabei rauskommt, was zum Lebensglück beiträgt, es wird da hinter der Leistung zurückgestellt. Ist ja auch ein Teil, warum manche Leute auch im Job sich ausbrennen am Ende. Ja. Weil wir so in diesem Leistungsmodus sind.
Das ist so, und das ist halt in Deutschland, empfinde ich so, noch mal mehr als in anderen Gesellschaften, ohne gar nicht das negativ zu reden, es ist einfach so, ne? Es ist bei uns einfach so.
Naja, wir sind einfach, also ich weiß jetzt so, ich glaube, in anderen Kulturen ist es deutlich oft gängiger zu sagen, klar hole ich mir dann einen Coach. Ich meine, ich will weiterkommen, ich will, ob privat oder im Business, ich möchte aber mein Ziel erreichen. Ich hole mir da natürlich jemanden. Das ist sozusagen selbstverständlicher. Hier habe ich manchmal das Gefühl, das sage ich natürlich jetzt als Psychologin, ist das manchmal mehr an der Psychologie, oh, ich brauche da jemanden. Ich brauche sozusagen jemanden, der mir seelisch weiterhilft. Das kann ich aber auch allein. Es ist immer auch noch, also bei manchen mit so einem Makel verbunden, dass man es nicht alleine geschafft hätte. Während das beim Sport völlig selbstverständlich ist, dass man sich jemand holt. Ich meine, nicht jeder kann aus sich heraus Höchstleistungen da verbringen. Manchmal braucht man ja jemanden, der die Haltung korrigiert oder sonst was. Und dass man auch vielleicht mal jemanden braucht, der die mentale Haltung hilft zu korrigieren. Sag mal, schlag mal so rum oder denk mal so rum. Da kommt man erstmal nicht so drauf. Das ist nicht so, noch nicht so gewohnt, obwohl ich da auch eine Veränderung sehe.
Das ist so. Voll. Jetzt bin ich total neugierig. Gab es bei dir in deinem Leben mal einen Moment, wo du das Gefühl hattest, dass du unzufrieden warst, dass du mit dem, was du gemacht hast, einfach nicht mehr glücklich warst und dann für dich eine Kehrtwende gemacht hast?
Ja, gab es sowas? Ja, klar. Es gab es an mehreren Stellen. Also so ganz früh gab es eine. Meine Eltern fanden, es reicht, wenn ein Mädchen zur Schule geht und heiratet. Also sprich, sie haben mich vom Gymnasium abgenommen mit der 10. Klasse und bin mit 15 in die Lehre gekommen. Und ehrlich gesagt, es hat mich immer gewurmt, weil ich eigentlich mehr lernen wollte, mehr machen wollte und so. Und das hat natürlich irgendwann auch, also habe ich mich da ein bisschen eingegruft, habe die Ausbildung gemacht und all diese ganzen Sachen, habe in dem Ausbildungsberuf auch gearbeitet und dann haben die schon gemerkt, ich lerne so gerne, habe ich Massage gelernt, habe ich Akupunktur gelernt. Also die haben immer gemerkt, ich will lernen und haben mir Möglichkeiten geboten. Das war schon mal gut. Und irgendwann habe ich gedacht, so kann ich nicht leben auf Dauer. Und dann habe ich tatsächlich den Mut gefasst und über Abendschule das Abi nachgemacht. Das heißt, ich habe mir da den Zugang zur Hochschule geholt und habe dann angefangen, Psychologie zu studieren. So, also das war zum Beispiel ein Kernpunkt, so, ne, wo wirklich ein Wendepunkt war durch Unzufriedenheit. Ich will, das passt mir alles nicht. Es ist mir auch zu langweilig. Ich kann mehr und dann wirklich. Und das war ein harter Ritt, das überarbeiten, abends zur Schule, nachts ausgehen.
Du hast mal recht. Ganz viel Respekt.
So. Ja, also aber da auch irgendwann, also es hat ein bisschen gedauert, das habe ich jetzt ja auch nicht gleich, ach ja, jetzt bin ich von der Schule ab, jetzt muss ich das machen, sondern es hat natürlich auch ein bisschen gedauert, da den Mut zu fassen und sich das zuzutrauen. Aber ich habe es gemacht und natürlich ist es businessmäßig, sind auch solche Veränderungen gewesen. Ja, das ist immer mal ein Punkt, wo ich unzufrieden war, wo ich dachte, so passt es nicht mehr und dann eine Umjustierung oder es feinjustiert habe und wie jetzt aktuell habe ich mir überlegt, ich will eine bestimmte Form, ich will mit Konzernen nicht mehr zusammenarbeiten und habe sozusagen denen Bescheid gesagt, dass ich nicht mehr als, wie es so schön als Businesspartner zur Verfügung stehe. Und das war auch ein Schritt, weil ich irgendwie dachte, oh nee, ich sehe meine Zukunft woanders. Ich habe nochmal so drüber nachgedacht, wie sollen meine nächsten 10 Berufsjahre aussehen, Arbeitsjahre so und habe einfach gedacht, nee, es passt irgendwie nicht mehr. Ich will wirklich stärker auch Spiritualität. Ich will mehr, weil ich gesagt, dass Menschen zu sich finden, zur Liebe finden, weil ich immer denke, Liebe ist die Kraft, die Welten verändern kann. Und wenn Menschen mit sich in der Liebe sind und mit der Umwelt achtsam, also auch umgehen, auch mit ihrem Business, dann verändert sich was. Das ist ja dann wie ein Flächenbrand am Ende.
Ja, schön. Hast du denn immer, wenn du solche Veränderungen vorgenommen hast, hast du das immer für dich alleine gemacht oder hast du dir teilweise auch, ich sage es einfach mal, Mentoren, Coaches an die Hand genommen? Weil du wirkst so selbstbewusst, als würdest du mal ganz total klar wissen, welchen Weg du jetzt gehst.
Ja, das eine ist ja, es braucht ja immer eine Zeit, mit sich zu gehen, bis man den Weg rausfindet. Und manchmal, ich habe immer das Gefühl, es gibt so Wegweiser im Leben. Es kommen plötzlich an bestimmten Stellen im Leben, kommen Menschen, manchmal ist es ja auch nur ein Satz zu einem sagen und man denkt plötzlich, das ist so. Ja, genau, das ist genau passend, ne? Das passt also. Und ich hatte zum Beispiel mal, als es darum geht, jetzt wo ich Abi habe, studiere ich und so weiter. Und dann hatte ich da noch eine Patientin in meinem Beruf und dann sagte, und die war über den Kommunistenerlass aus dem Schuldienst geflogen. Das war für mich sozusagen aus so einem Hause, ja, man arbeitet, also aus der Arbeit zu fliegen, war ja eine unvorstellbare, also es war gar nicht vorstellbar. Und die sagte zu mir, ohne mich so viel zu gehen, sagte, oh Mann, studieren Sie mal. Das macht immer was. Und das sind dann das nenne ich so Türhüter. Es gibt immer im Leben kleine Türhüter. Einerseits, die einem die Türen aufmachen und sagen, guck mal, hier ist ein Weg, willst du ihn gehen? Man muss ihn ja nicht gehen. Aber das ist die eine Ebene. Und natürlich habe ich mir immer wieder auch Coaches und Mentoren geholt, die mir auf meinem Businessweg weitergeholfen haben und mir gezeigt, letztendlich auch Online-Business, mir gezeigt haben, wie es geht.
Ich finde das ein wunderschönes Bild, weil wir häufig, kenne ich zumindest von mir, nicht so genau hinhören für diese Türhüter, sondern das Leben zwingt einen dann manchmal in die Veränderung rein. Und das ist, glaube ich, eine sehr hohe Kunst, das feinfühlig im Vorfeld wahrzunehmen und dann die entsprechenden Richtungswechsel zu machen.
Ja, ich glaube, das Leben gibt einem immer die Wahl.
Ja. Ja, manchmal hört man vielleicht auch nicht richtig hin oder ist gerade ganz woanders mit den Gedanken. Manchmal zwingt das Leben einen auch. Aber ich finde immer, wenn man dann merkt, man hat irgendwie was gemacht, was nicht so gut passt zu einem oder so, dann finde ich dann immer wieder den Mut zu haben, das auch zu verändern. Denn das haben wir ja. Wir haben ja immer die Möglichkeit zur Entscheidung.
Das ist so. Jeden Tag aufs Neue.
Du hattest das jetzt ja schon zweimal angesprochen, das Thema Spiritualität. Ich glaube, da würde ich gerne noch ein bisschen drüber mehr erfahren von dir, wie du das einfließen lässt. Du hattest gerade das Thema Channeling angesprochen und vielleicht kannst du es mal für Zuhörer, die noch nicht so tief in der Materie sind oder für die das eine ganz neue Welt ist, kurz beschreiben, was du da tust und die Vorteile sind.
Cool. Also das eine ist so, mein Verständnis von Spiritualität ist im Grunde ein All-Eins-Sein. Das heißt, dass alles verbunden ist. Wenn wir uns das physikalisch angucken, sind wir das ja auch. Ne? So, unsere Moleküle bilden zwar einen Körper und gleichermaßen sind sie auch beweglich. Und wir sind mit der Umwelt über unsere Moleküle und über Atem mit allem verbunden. Das heißt, und das ist für mich im Grunde Spiritualität. Einerseits sich mit dieser Verbundenheit auseinanderzusetzen. Und das führt natürlich zu Erfahrungen von Geführtsein, von Verantwortung am Ende auch, ne? Verantwortung für sich selber, Verantwortung für andere. So, jetzt kann man natürlich sagen, Religion ist nochmal ein anderer Aspekt, ne? Manche Spiritualität hat sich denn in bestimmten Religionen wiedergefunden oder Formen gefunden, wie das gelebt wird. Das ist ja auch kulturell unterschiedlich, wie es denn gelebt wird. Aber das Grundverständnis ist ja bei vielen, das ist sowas wie eine, was weiß ich, ich nenne sie Spirits, andere nennen es die geistige Welt, die nächsten nennen es Gott, die nächsten nennen es Allah. Es ist ja, der Name ist ja vielfältig, aber dieses Grundkonzept, es gibt etwas, was größer ist als wir selber, wie eine Urseele oder so, es ist ja in vielen Kulturen auch vorhanden. Und beim Channeling ist das wie, als würde man, ich stelle mir jetzt manchmal vor, wie so ein Radiosender, einfach einen anderen Radiosender einstellen und plötzlich kriegt man so Botschaften von den Spirits, von der geistigen Welt. Das ist im Grunde Channeling auf der ganz einfachen Ebene. Und dann fragt man eben Fragen, die meine Kunden haben und dann kriege ich eben Antworten. Das ist so ein Trance-Zustand und kriege ich bestimmte Antworten oder kriege ich Antworten. Ich bin immer wieder sehr überrascht, was es ist, so, weil das hätten wir kognitiv, wären wir da im Leben nicht drauf gekommen. Und das ist immer, ich sage immer, es ist ein Mehrwert. Ich würde es nicht als Einzelnes nehmen, sondern wir nehmen das Channeling, die Leute hören sich das mehrere Tage hintereinander an, gucken mal, wie sie resonieren oder auch nicht resonieren. Ja, und das ist völlig in Ordnung. Und dann treten wir in Coaching-Prozess ein und gucken mal, hat das Resonanzen gehabt, ja oder nein, und integrieren das dann einfach in so einen, sagen wir, ganz kognitiven Coaching-Prozess, was sind die Werte, wo willst du hin, welche Ziele willst du erreichen, und ich finde sozusagen, Spiritualität am Ende ist auch Dankbarkeit. Ja, und letztendlich führt es zu Liebe. Ich kann es nicht anders sagen, aber ist so, und die Liebe ist so die höchste Energie. Und wenn wir daraus handeln, sind wir im Grunde spirituelle Wesen. So würde ich es beschreiben.
Voll schön, wunderschön. Was ich daran so liebe, ist, dass im Grunde, also ich habe selbst Channelings bekommen und erhalten schon und ich finde es schön, wie du es beschreibst, dass es einfach ein Mehrwert ist, mit dem man dann gehen kann. Aber für mich ist es manchmal auch so, als wäre es eine Abkürzung zu dem, was ich eben in meinem Herzen trage. Als wäre es irgendwie so eine Verbindung zur Essenz, ne, zur Quelle, so, das sind jetzt meine Worte. Und es ist ein wundervolles Geschenk, das wir erhalten können, eine Abkürzung zu dem, was wir vielleicht auch in uns finden könnten, aber was vielleicht in dem Moment da ist.
Das hast du schön gesagt. Also der Weg, eine Abkürzung zur Essenz letztendlich, zum eigenen Herzen, was wir in uns tragen. Mhm. Das finde ich, hast du total schön gesagt. Das trifft es so sehr.
Ja, ne, also so ist es auch für mich. Und drum das, was da, das da kommt, das ist auch meine Erfahrung, ist ja, ist oftmals, wie du auch sagst, ganz oft gehst du damit ja in Resonanz. Ganz oft trifft es etwas ganz tief in dir und berührt auch. Das ist so meine Erfahrung. Und ich glaube, wenn es mich berührt, dann hat es auch immer was mit mir zu tun. Ne? Und das ist im Grunde das Magische an Channeling. Und ich finde es so toll, dass du diese zwei Welten verbindest. Ich finde das großartig.
Ja, es ist für viele noch ein bisschen spooky, wie kann diese analytische Psychologin plötzlich solche Sachen machen, oder was heißt plötzlich, aber solche Sachen machen. Aber ich finde, es ist einfach ein Mehrwert, also wirklich, wenn wir bei Mehrwert sagen, ist ein Mehrwert und man kommt in Resonanz und kommt, letzte sagte auch eine, die selber Coach ist und das Handwerk kennt, sie sagt, man kommt so viel schneller, so viel tiefer zu dem Eigentlichen, das ist verblüffend. So, ne? Und dann kann man ja dann, wenn diese Resonanz erzeugt wird, dann kann man ja von da mit ordentlichem Coaching-Handwerk solche einfach weiter gucken und kann sagen, okay, was heißt denn das jetzt im Konkreten? Ich finde immer, Spiritualität hat was Konkretes. Ich habe eine buddhistische Lehre gehabt, die Silvia Kolk, und die hat immer gesagt, es reicht nicht, nur auf dem Kissen zu sitzen. Und damit hat sie in mir, ne, hat sie in mir was berührt, weil sie sagt, das eine ist sozusagen eine spirituelle Erfahrung zu machen. Und so, das andere ist aber, was heißt das denn in deinem Lebensalltag? Ja, es kann nicht, ich sitze auf dem Kissen und bin spirituell und gehe zur Arbeit und bin es nicht mehr. Das, es hat ja Auswirkungen, die Erkenntnis. Und sie fand immer, das sollte man verbinden. Und da hat sie mich mit abgeholt. Es reicht nicht, auf dem Kissen zu sitzen, sondern es hat ja eine Auswirkung in der Welt.
Absolut. Also, ne, wenn du nur auf dem Kissen sitzt, dann bist du nicht wirklich im Leben. Da wär's leicht. Ja. Auf dem Kissen zu sitzen fällt mir oft leicht. Das ins Leben mitzunehmen ist die Kunst.
Das ist die Kunst. Es sei denn, es gibt ja auch Menschen, die sitzen tatsächlich nur auf dem Kissen und beten für die Welt und so weiter. Ne? Das meine ich damit nicht. Das ist ja auch eine Aktion, eine umgesetzte Spiritualität. Mhm. Aber für mich persönlich ist immer wichtig, dass Spiritualität eine Bodenhaftung, also dann auch wieder auf den Boden kommt und Auswirkungen in dieser Welt hat, so was wir damit tun können.
Voll, und ich glaube, das ist, glaube ich, bei vielen, also bei mir war es zumindest so, und du hattest das Thema Konzernumfeld auch genannt. Ich glaube, da gibt es mit dieser alten, nenne ich es mal, oder mit dieser aktuell vorherrschenden Businesswelt und dieses Feld der gelebten Spiritualität, da gibt es schon so einen sehr starken, ich weiß nicht, wie man es nennen soll, Widerspruch nicht, aber Barrieren oder Spannung dazwischen. Wie gehst du damit um?
Also das eine ist, ich habe manchmal meine Kunden damit verblüfft, dass ich Antworten auf ihre Fragen hatte, wo sie nicht wussten, wo ich die her habe. Das ist mir sozusagen eine Verblüffung, der Verblüffungsmoment. Das andere ist, ich finde das Konzept von Ken Wilber mit Spiral Dynamics total spannend. Und der berichtet so von unterschiedlichen Entwicklungsebenen, die verbunden sind mit Werteebenen und so weiter. Und da habe ich ein bestimmtes Mindset. Das finde ich so spannend dabei. Und es gibt eben, er nennt es das Orange-Meme, er nennt es Memes. Und er sagt, auf dem Orange-Meme geht es um Naturwissenschaft, geht es um Erfolg, geht es um monetären Erfolg, geht es um Status. Und das ist das Mindset. So gestalte ich meine Welt, wenn ich sozusagen von meiner eigenen oder Konzern, also sozusagen von der Firmenentwicklung auf diesem Meme bin. Und dann ist es da auch drin. Und so ist es dann erstmal auch. Und es wäre sozusagen eine Weiterentwicklung, was manche Firmen ja anfangen zu tun, indem sie zum Beispiel ja das Unternehmen anders aufstellen und ne, das manchmal an die Mitarbeitenden verkaufen und sagen, ne, wir das ist sozusagen ein anderes Wirtschaftskonzept. Oder es fangen ja Menschen an, anders zu denken. Das ist dann einfach eine andere Entwicklung. Wenn man das von Spiral Dynamics sieht, würde man sagen, da ist eine Weiterentwicklung zum Gelb hin. Gelb ist mehr sowas globales Denken, globale Verantwortung, sowohl als auch, also nicht entweder oder, sondern sowohl als auch. Beide Dinge sind möglich, das wissen wir. Wie gehen wir damit um, wie finden wir Lösungen? Dann würde Graves, von dem das dann stammt, und Ken Wilber, der es aufgegriffen hat, der es übersetzt hat, so würde sagen, ja, das ist ein anderes Mindset, das sich da entwickelt hat. Und wir stehen aus meiner Sicht auch da, und das hilft, vielleicht hilft die Pandemie dazu, wir haben sozusagen nochmal auf einer ganz anderen Ebene erlebt, was Globalisierung heißt. Ja, also so, und vielleicht ändert das ja auch nochmal im Wirtschaftsbereich, dass wir nochmal neu denken, wie kann Wirtschaft von morgen aussehen? Welche Werte wollen wir da vertreten? Können wir so weitermachen? Wollen wir so weitermachen wie bisher? Oder müssen wir da auch Adaption machen? Und heißt Wirtschaft primär nur, Gewinne zu erwirtschaften? Ja, und das denke ich, das kann es nicht mehr, weil wir brauchen jetzt schon 1,5 Erden oder so, und sind, glaube ich, jetzt schon mit der ersten Erde durch von den Ressourcen, jetzt im Juni. Und also da auch, ja, vielleicht findet da ja auch Entwicklung statt, oder vielleicht findet das erst im Kleinen statt, so neu zu denken. Wie wollen wir wirtschaften? Natürlich ist es gut, Geld zu verdienen, das meine ich nicht, aber wie, wozu? Ja. Und ja, und zu diesem Wandel, ja, möchte ich mit meinen Gedanken eben auch beitragen.
Also ich fand es gerade super schön, was du gesagt hast. Ich glaube, also das ist auch so mein Sein oder wie ich bin, auch immer die Chance in allem zu sehen. Und ich glaube, dass dieser große Knall auf eine Art und Weise passieren musste, weil wir eben, jetzt gehen wir gerade in eine andere Richtung, ich will auch gar nicht zu lange da reingehen, aber weil wir eben auch so nicht mehr weiterleben konnten in unserer Welt. Und ich glaube, im Kleinen wie im Großen darf einfach eine Veränderung stattfinden. Und jetzt mal den Bogen wieder zu schlagen, ich glaube, genau das machst du mit deiner Arbeit, weil du eben Menschen hilfst, umzudenken, aus ihren alten Strukturen rauszugehen und sich zu trauen, zu träumen, sich zu trauen, sich ihr Leben so zu kreieren, wie sie es glücklich macht, ne? wie sie erfüllt sind. Und ich glaube, wenn Menschen erfüllt sind, dann leben sie anders, dann gehen sie anders mit sich, mit ihrem Umfeld und der Welt um. Und ich glaube, dass du in deinem Kleinen genau das machst, was es im Großen braucht, um die Welt zu verändern.
Ja, also vielen Dank, dass du es sagst. Und ich denke, ein glücklicher, weißt du, Glück ist ansteckend. Und weißt du, wenn du mit einem glücklichen Menschen zusammen bist, außer du bist selber gerade sehr in der Krise und findest das nur lästig, dass da jemand so gut drauf ist. Aber ne, aber eigentlich ist Glück ansteckend. Und wenn jemand zufrieden und glücklich ist, hat das sofort positive Auswirkungen. Ich bin offener, ich bin kreativer, gehe anders auf andere Menschen zu. Ich bin sozusagen, nehme meine Verantwortung auch eher wahr. Ein glücklicher Mensch nimmt seine Verantwortung eher wahr, ist weniger in einer vielleicht Opferrolle und so weiter und guckt, wie er spielerisch sein Leben gestalten kann. Ne? Glück ist etwas, ja, was ja auch eine Leichtigkeit hervorruft. Und das hat Auswirkungen im Wirtschaftsbereich. Ja, wie gehe ich mit meinen Mitarbeitenden um? Wie gehe ich mit Zulieferern um? Das sind ja dann alles andere Entscheidung. Ich werde anders damit umgehen. Und so kann es sich ausdehnen. Also ihr habt Flying Heart, so dass die Liebe sich ausbreitet, im Titel, so übersetze ich das für mich.
Ja. Absolut, es ist im Grunde auch genau das. Eigentlich deine Message im Bild zusammengebracht, das ist, ich glaube, wir glauben auch, dass in dem Moment, wenn du erfüllt und glücklich bist und dein Herz anfängt zu fliegen, ne, dann teilst du das mit der Welt und bringst Liebe in die Welt. Ne? Also im Grunde ist es so.
Und ich glaube, eine Sache, also ich habe gerade darüber nachgedacht, was du gesagt hast, und eine Sache, die mir, glaube ich, da reinkam, ist, dass viele Menschen, und da habe ich mich früher und wahrscheinlich vielleicht zum Teil auch heute noch dazu gezählt, ich glaube, wir erlauben uns einfach nicht glücklich zu sein. Für die ist diese Vorstellung, nach Glück zu streben und ein, wie hast du es am Anfang gesagt, ein gutes Leben zu führen, irgendwie so komplett außerhalb ihres Vorstellungsraums.
Ja, ich habe mal Vorträge über Glück gehalten und es gibt tatsächlich sowas wie eine oberste Glücksgrenze. So absurd es ist. Es ist so, also da ist genau diese, wie glücklich darf ich eigentlich sein? Also was, so ist es überhaupt erlaubt? Darf es mir gut gehen, wenn es anderen vielleicht nicht gut geht? Diese Fragen tauchen da unwillkürlich aus. Das heißt, wir haben beim Thema Glück sofort auch Mindset-Geschichten an Bord und müssen uns damit auseinandersetzen. Und ist Unglücklichsein besser für die Welt? Ich sage ja nicht. Ja, also ich glaube am Ende. Und wenn ich selber für ein gutes Leben sorge und glücklich bin. Aber es braucht da viele Erlaubnisse, tatsächlich. Es mag vielleicht, ich weiß nicht, ob es in Deutschland von unserem vielleicht auch kalvinistischen Erbe herkommt, ne, so dieses, also gerade in Norddeutschland, so dieses kalvinistische Anstrengung, Arbeit, ne, so, das sowas prägt ja auch über Jahrhunderte auch eine Haltung zum Leben. Also ob sowas da reinspielt oder was es sein mag, aber sich Glück zu erlauben, und das kann ja ganz unterschiedlich sein, was für den einen Glück ist und Zufriedenheit oder das gute Leben. Ich finde, ein gutes Leben lässt ja Definitionen offen und hat in der Philosophie auch über die Jahrhunderte eine graduell andere Definition erfahren, was man unter dem guten Leben versteht. Aber ich denke, sich selber mal die Frage zu stellen, was wäre für mich ein gutes Leben? Und würden manche erstmal sagen, nicht mehr zu arbeiten. Ja, und dann fängt an, aber wie lange halte ich das da durch? Nee, ich möchte ja irgendwie wirksam sein. Was heißt denn das dann, ne? So, was würde mir denn Freude bereiten? Und dann fangen wir an, plötzlich über ganz andere Dinge zu reden. Ja, und dann entsteht in der Regel Mut.
Super schön. Und ich weiß nicht, ob du noch Fragen hast, ich habe noch zwei Fragen, die ich unbedingt loswerden möchte.
Ich möchte eigentlich nur einen Kommentar, das mit dem Calvinismus hat sehr resoniert, weil mein Opa calvinistisch geprägt war. Und das irgendwie immer noch bei mir im System ist und ich das so versuche, mich da loszustrampeln. Aber es ist ein Stück weit ja noch drin.
Das ist ein Weg.
Dürfen wir uns selbst, also wir sind ja die Einzigen, die uns diese Erlaubnis geben können oder nicht geben können, glücklich zu sein oder nach Glück zu streben. Und ich kann verstehen, dass das auch im System drin ist und dass man dem auch erstmal begegnen darf.
Ja. Ich denke, man muss sich damit auseinandersetzen. Ich habe mal von Calvin eine Geschichte gelesen, er hat an seinem Buch geschrieben, Allein aus Gnade, glaube ich. Und da saß in einem ungeheizten Zimmer irgendwo und hat sich die Füße in eine Wanne mit kaltem Wasser gestellt und in einer Hand die Kerze gehalten, falls er einschläft. Also erstmal hat er damit verhindert, dass er einschläft, damit er weiter arbeiten kann. Und falls er einschläft und die Kerze runterbrennt, ihn dann sozusagen das heiß wird und er wieder erwacht, um weiter an diesem Werk schreiben zu können. Und das war für mich so, die Kehrseite des Calvinismus, so diese Unbarmherzigkeit gegen sich selber, die da ja auch drin liegt. Ja, selbst wenn er da eine Mission hatte, der nachkommen wollte. Das Positive ist, er hatte eine Mission, was er sagen wollte, der Welt nach, ne, sozusagen, was sein Auftrag vielleicht auch war. Das ist, wenn man das so betrachten will, ist das Positive daran. Aber die Form, diese Missachtung der eigenen Bedürfnisse, also da bin ich kein Freund vom Calvinismus. Ja, das fand ich unbarmherzig, als ich diese Geschichte von Calvin las und dachte, so unbarmherzig gegen sich selber. Und ich glaube, das müssen wir lernen, diese Unbarmherzigkeit gegen uns selber in Liebe zu verwandeln und in Sorgfalt und gut mit uns umzugehen und gut für uns zu sorgen am Ende auch.
Und ich glaube, da kann vielleicht jeder, der auch zuhört, einmal bei sich hinschauen und sich fragen, wo wir das vielleicht aus unserem Leben kennen. Weil ich meine, ich habe nicht eins zu eins das Gleiche gemacht. Aber ich kann definitiv behaupten, ne, dass ich Anteile in mir habe, früher viel mehr als heute. Da war ich sehr, sehr unbarmherzig zu mir. Und ich habe mich getrieben und ich bin über meine Grenzen gegangen, was mich letztlich auch in einen Zustand gebracht hat, wo ich körperlich und seelisch nicht mehr konnte. Und dennoch kenne ich das von mir, dieses immer weiter zu gehen. Und da steckt auch wieder ganz viel dahinter, auch, denke ich mal, Ängste und vielleicht auch Prägungen. Und vielleicht auch jeder, der zuhört, wo kennst du das vielleicht noch von dir? Und dann die Frage, wo können wir das vielleicht ablegen und Neues kreieren?
Ja, und es gibt es. Ne? Es gibt es historisch zum Beispiel. Man kann sich ja angucken, wie sind die Eltern oder Großeltern groß geworden? Was mussten die auch abspalten an Wünschen und Bedürfnissen, weil die Lebensgewohnheiten so waren, das hätten sie es wahrgenommen, wären sie womöglich daran innerlich zugrunde gegangen. Das kann man nochmal so betrachten. Und wo kann eine gewisse Härte auch ein Überlebensmechanismus gewesen sein? Ja, nur wir leben heute anders und sich das bewusst zu machen und dann zu sagen, okay, wie kann ich das ändern? Ich kenne das ja auch, über Grenzen zu gehen und da, vielleicht ist das auch eine wichtige Erfahrung, zu merken, wohin man sich treiben kann. Ja, und dann das ein gutes Maß darin zu finden, da sind wir wieder beim guten Leben, zu gucken, okay, ich kann mich bis dahin treiben, das fühlte sich nicht mehr so gut an, hat fast zum Zusammenbruch geführt, sowas kann ja passieren. Und dann zu gucken, okay, wie lerne ich denn gut mit mir zu sein, wie lerne ich Pausen zu machen oder was ist eigentlich der Stern, dem ich folge? Und das sind, glaube ich, alles Lebensaufgaben, die wir haben, uns immer wieder klar zu werden.
Ich liebe das, das ist das, was rüberkommt, dass du unglaublich den Fokus auf das Positive hast und irgendwie vermittelst, dass es immer eine Lösung gibt. Und das kommt in dem Gespräch einfach so rüber.
Klingt so einfach
irgendwie. Aber das ist wundervoll, weil es gibt Hoffnung. Also das, was ankommt, ist, dass es Hoffnung gibt. Du gibst Hoffnung auch. Ich glaube, die Menschen, die zu dir kommen, da bist du das größte Geschenk, weil irgendwie deine ganze Art und wie du sprichst, das ist einfach Hoffnung und zeigt einfach, es gibt eine Lösung. Egal was. Ne? Das ist super schön.
Ja, und das ist auch meine eigene Lebenserfahrung. Ich habe natürlich auch Sachen im Leben erlebt, die nicht schön waren und so. Aber irgendwie denke ich, doch, es gibt Lösungen. Das ist letztendlich Resilienz oder das ist Selbstwirksamkeit und eher nach einer Lösung zu gucken. Denn Meckern ist immer, da bin ich in der Sackgasse. Dann habe ich rausgefunden, wer schuld ist oder sonst was. Und dann sitze ich aber in der Sackgasse, weil ich ja nicht weiterkomme. Mit Schuld komme ich ja nicht weiter. Ja, es ist immer eine Sackgasse und eine Lösung ist immer eine Öffnung.
Super schön.
Aber ich glaube, da ist auch ganz viel Wahrheit für die Beziehungsebene drin.
Ja,
ich glaube auch.
Ja.
Ja. Und jetzt habe ich noch einen. Ja. Ja. Nee, sag du erst.
Manchmal will man ja anderen auch einfach die Schuld geben. Das ist auch eine seelische Entlastung. Ja? Wenn man weiß, der andere ist blöd, ist es erstmal einfacher für einen selber, weil damit ist man ja erstmal nicht blöd. Ne? Das gibt es im geschäftlichen als auch im privaten Umfeld. Erstmal, du bist schuld, ist erstmal auch erstmal eine Vereinfachung. Und Hauptsache, man bleibt da nicht stehen und kommt da wieder raus und sagt, naja, vielleicht bist du auch schuld, aber ich vielleicht auch. Oder vielleicht gucken wir eher, wie kriegen wir die Kuh vom Eis? Also da wieder einen anderen Blickwinkel zu haben. Aber natürlich ist es auch manchmal eine Entlastung zu sagen, du bist schuld oder mein Chef ist blöd oder ach, was weiß ich denn? Es gibt ja solche Situationen, wo man darüber wettert. Aber ich finde immer, man sollte nie zu lange in diesen Situationen bleiben, weil sie führen in der Regel zu nichts Gutem.
Definitiv. Also ich bin auch ein Riesenfan davon, meinen Frust loszuwerden. Und das ist am Anfang auch manchmal sehr befreiend. Aber ich glaube, irgendwann eben nicht mehr, weil wenn wir drinbleiben, schaden wir nur uns, ne? Und unsere Energie und ja, wie wir durchs Leben gehen. Voll. Ich habe noch zwei Fragen, wenn du nichts mehr hast, Christian. Und zwar die eine wäre, welche Menschen, wenn auch die Menschen, die diesen Podcast hören, welche Menschen kommen zu dir? Oder welche Menschen erreichst du mit deiner Arbeit? Wer ist richtig bei dir?
Also wenn ich es jetzt ganz hoch hänge, sage ich Menschen, die in Krisen sind, also die im Grunde, und Krise heißt ja im Grunde, eine Veränderung steht an. Also Menschen, die an Wendepunkten in ihrem Leben stehen, sei es, weil sie ihren Job verloren haben, sei so, letztendlich ganz runtergebrochen ist es das. Menschen, die sozusagen wirklich eine Neuorientierung brauchen, eine Klarheit brauchen, wie soll mein Leben weitergehen? Und das ist privat und natürlich auch im Business zu sagen, okay, ich bin selbstständig, irgendwie ist der Umsatz stimmt nicht so, ich weiß nicht warum, ich eier hier rum, wie kann das besser werden? Also immer, wenn es darum geht, neue Wege aufzutun, dann kommen Menschen zu mir. Und das ist wirklich vom Privaten, mein Leben, ich bin irgendwie unglücklich in meinem Leben, irgendwie bin ich unzufrieden, den ganzen Tag und nörgel nur rum. Das ist, will ich hören, ich mag mir selber schon nicht mehr zuhören, geschweige denn, dass es gut für die Beziehung ist. Oder eben auf einer anderen Ebene, ich bin beruflich unzufrieden, ich möchte mich verändern. Also immer, wenn diese Schwelle ist, da bin ich eine Schwellenhüterin und kann Wege aufzeigen, die denkbar sind und kann Menschen eben auch helfen, da letztendlich auch Erkenntnisse aus sich selbst heraus zu gebären, was sie wirklich im tiefsten wollen und wie das aussehen kann.
Super schön. Und magst du vielleicht noch mal einfach in ein paar Sätzen sagen, was so deine Botschaft für diese Welt ist? So, wenn du eine Botschaft hast oder vielleicht hast du auch zwei, was ist es, was du zusammengefasst mit der Welt teilen möchtest?
Oh, das ist eine schöne Frage. Ich glaube, wenn ich es ganz kurz sage, Folge der Freude. Also guck eher, wo die Freude ist und das wirklich auch im Privaten und im Beruflichen. Wo ist die Freude? Wo ist die Leichtigkeit? Erfahrungsgemäß hat das positive Vibes für die Welt. So, und wenn ich das tue, dann entstehen auch wunderbare Dinge. Und trau dich. Also letztendlich braucht man auch den Mut. Und da ist es, der Weg entfaltet sich im Gehen. Also muss man auch losgehen. Man kann nicht darauf warten, dass der Weg immer so sichtbar wird, sondern ich stelle mir jetzt mal vor, wie so in manchen Science-Fiction-Filmen, wo sich der Weg so aufklappt, ja, so eine Platte nach der anderen plötzlich da ist. So ist das Leben. Es entfaltet sich im Gehen. Und da das Vertrauen drin zu haben, einfach loszugehen, seinem Herzen zu folgen, da auch mal wieder in Kontakt zu sein, dann wird es richtig gut.
Boah, das ist echt schön. Also, da fühle ich mich gerade voll angesprochen. Dieses, der Weg entfaltet sich im Gehen, ist ein wunderschönes Bild.
Ja.
Weil ich glaube, ich habe so lange irgendwie gewartet, dass der Weg sich entfaltet und gesagt, ich weiß nicht, wo der Weg ist. Bin aber nie gegangen. Also deswegen bin ich nie gegangen. Und ich glaube, hätte ich gewusst, dass er sich beim Gehen entfaltet, dann wäre ich viel früher losgegangen einfach. Mhm. Super. Das ist nochmal ein sehr schönes Bild darauf, ja. Voll
schön. Ja, schön. Ich freue mich, dass du das fühlen konnte.
Super schön. Oh, ich bin super berührt. Liebe Renate, danke, danke, danke. Es ist Wahnsinn, wie schnell die Zeit verflogen ist. Und da sind so viele Themen, wo ich Lust gehabt hätte, noch tiefer einzusteigen. Ich glaube, wir müssen nochmal ein Interview machen. Es war so unglaublich inspirierend. Du bist inspirierend. Ich finde deine Art und Weise, wie du bist, einfach unglaublich. Ach, also mich inspirierst du unglaublich, super wertvoll und einfach, die Welt braucht mehr so Menschen wie dich, du hast so viel Leichtigkeit und du gibst Hoffnung und ich bin gerade so dankbar, alleine für mich hat es sich schon gelohnt, dieses Interview zu machen, weil du hast mich so sehr inspiriert.
Schön, ja. Oh, das freut mich von Herzen wirklich gerne, also ich glaube, wenn man bei mir gucken würde, was ist das liebste Wort, was ich habe, dann ist es sicherlich Inspiration, wenn mir das gelungen ist. Freut mich das sehr und ich danke von Herzen, dass ihr mich eingeladen habt. Ich fand, das war ein wunderschönes Interview. Manche Sachen, auch diese Geschichte hat sich auch im Gehen entfaltet. Wir haben die ja nicht vorher aufgeschrieben und dann abgelesen, sondern sie hat sich auch da, war es wieder ein Beispiel, wie sich etwas im Gehen entfaltet.
Mhm. Absolut und ich bin der größte Fan, sowas machen zu können, in unseren Interviews einfach zu schauen, was passiert und da gelingt es uns immer und es entsteht die meiste Magie, wenn wir es nicht vorher planen. Ne?
Voll,
ja.
Ja.
Wo können die Leute dich erreichen, die jetzt interessiert sind?
Ja, wo findet man dich?
Achso, soll ich die Website
sagen? Kannst du super gerne sagen und wir posten es dann auch.
Sowieso in den Shownotes.
Sowieso nochmal.
Ja. Genau, also so die Website ist renate-schmidt.com, Schmidt mit DT und da kann man mich erreichen, da kann man einfach, wenn man mich mal kennenlernen will, einfach sich ein Kennenlerngespräch buchen. Ich finde immer, es ist ganz gut, dass man vorher so ein bisschen sich beschnuppern kann. Ja, ich glaube, das ist der einfachste Weg.
Cool. Super cool. Das posten wir auf jeden Fall. Ich kann eben empfehlen, sich mit dir in Kontakt zu setzen. Also ich fühle mich auf jeden Fall von dir. Du hast mein Ja. Dankeschön vielen und Dank, danke auch, Dank. Ihr Lieben, fürs Zuhören. Wir hoffen, es hat euch genauso inspiriert wie uns.
Ja.
Und ganz liebe Grüße aus Mallorca und aus dem Norden, da bist du, oder? Norden Deutschlands.
Hamburg heute. Ja, aus Hamburg.
Cool.
Perfekt.
Super. Ciao, ihr Lieben.
Ciao.
Ciao.